SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast Science-Fiction-Roman von Aiki Mira Folge 8 Es liest Anne Müller Berlin 2100 Während draußen für das nächste Set umgebaut wird, wandern die Unerschütterlichen, angeführt von Riva, Cem und Thiago, in einer Vagina-ähnlichen Kunstinstallation umher. Ein schalldichter Tunnel, der im warmen Pink vibriert. Riva und Soho fangen spontan an zu tanzen. Cem und Aruke schauen zu. Quinoa und Thiago ziehen los, um etwas zu essen zu besorgen. Crispin verschwindet ebenfalls. Als die drei wiederkommen, sind sie nicht mehr allein. Aruke schaut überrascht. Du hier? Für das Ende? Olivia schaut Aruke direkt in die Augen. Glaub mir, das Labor vermisse ich bereits, aber das war's mir wert. Für den besonderen Anlass trägt Olivia goldene Iris, dazu etwas Goldstaub im Gesicht, um die Wangenknochen zu betonen. Ich bin sicher, in einem Isynbi-Labor zu arbeiten, ist viel besser, als auf einem Dach zu feiern, murmelt Aruke. Sane würde mich verfluchen, wenn ich etwas anderes behaupte, erwidert Olivia und starrt vorbei an Aruke auf Riva und Soho, die immer noch vor sich hin tanzen. Viele, die im Isynbi arbeiten, verhalten sich wie Roboter, auch die Guten. Die Bösen sind altmodische Faschisten. Aruke weiß nicht, worüber Olivia schimpft. Ist Vay gelangweilt von den eigenen Privilegien? Für Aruke ist das Isynbi das schlagende Herz der synthetischen Biologie. Ich habe gehört, alle im Isynbi sind sehr diszipliniert. Gut für Sie. Olivia lacht, zwinkert Aruke zu. Ich mag ein bisschen Chaos, Leidenschaft, oh, und dunkle Augen. Aruke fühlt sich unterlegen, weil ihr klar wird, dass sie Olivia nicht widersprechen kann. Alle anderen um sie herum scheinen zu berauscht oder zu beschäftigt mit Musik und Essen zu sein, um zu verstehen oder sich überhaupt darum zu kümmern, was gerade zwischen Aruke und Olivia passiert. Quinoa sitzt außer Hörweite und schaut nur kurz herüber. Thiagos Kopf ruht auf seinem Schoß. Was Aruke nicht ahnt, die Unerschütterlichen spüren sehr wohl, dass jetzt ein direkter Draht zwischen Aruke und Olivia verläuft. Und sie tun alles, um nicht darüber zu stolpern oder etwas von der Elektrizität abzubekommen, die darin unaufhörlich hin und her fließt. Olivia macht keine Anstalten, sich zu verabschieden oder weiterzuziehen, sondern fängt an, über VR-Games zu sprechen. Erst da wird Aruke bewusst, Olivia ist wegen ihr hier. Bei dem Gedanken zittert sie vor Hochgefühl. Das Gefühl ist so stark. Kein Wunder, dass sie Lust hat, Olivia zu berühren. Die ganze restliche Nacht möchte sie neben Olivia stehen, zuhören und alles wortlos in sich aufsaugen. Sie erahnt gerade den Geruch von Olivias Hals, da packt Vay Arukes Hand und murmelt, »Lass uns gehen.« Aruke weiß nicht, wohin und folgt trotzdem. Hand in Hand gehen sie durch einen schmalen Gang mit orangefarbenen Lichterketten. Olivia ein paar Schritte voraus. Arukes Nasenlöcher suchen nach Olivias Nacken. Er schnuppert einen seltsamen Duft, eine Mischung aus Raketenrauch und Parfum, was in Arukes Kopf Bilder von verbrannten Bäumen beschwört. Sie ahnt, dass sie in einer der nächsten Nächte von brennenden Wäldern träumen wird. Olivia zieht Aruke eine der vielen Abzweigungen entlang. Zusammen klettern sie in eine versteckte, mit warmem Licht verstrahlte Höhle. Tunnel und Höhlen sind vielleicht das Beste, was es gibt, denkt Aruke auf einer Endzeitparty auf der gesamten Welt. Sie kuscheln sich in eine weiche Vertiefung. Olivia umschlingt Aruke mit den Armen und lacht. Aruke spielt mit dem Gedanken, sich loszureißen, aber dafür ist es bereits zu spät. Hastig ziehen sie sich aus. Sobald Arukes Haut weich, die Muskeln locker werden, zweifelt sie, dass die Gefühle, die sie empfindet, nur ihr allein gehören. Sie schließt die Augen, was die Grenze zwischen ihren Körpern noch stärker verschwimmen lässt. Olivias Körper erscheint ihr wie ein Planetenkörper, nicht bloß schön, sondern ein Ort, der das Zeitgefühl, die Schwerkraft, alle Gesetze der Physik außer Kraft setzen kann. Aruke halluziniert eine wunderschöne, aber furchteinflößende Landschaft, die anfängt, Aruke zu verschlingen. Während Aruke darin gefangen kurz vorgibt, sich zu wehren, verwandelt sich Olivias gesamter Körper in einen neuen, zunehmend angenehmen Ort, bis Aruke es kaum noch erwarten kann, davon verspeist zu werden. Der Genuss, den Olivia dabei empfindet, überträgt sich direkt auf Aruke. Sich windend in einem Aroma, so intensiv und salzig wie etwas, das vom Wind aufschäumt, verschwindet Aruke. Symbiom 2090. Lilima sitzt im Labor und löscht Berichte im Zentralcomputer, die sie sich zuvor auf ihr privates SMET gezogen hat. Sie wird ihre Erkenntnisse über das Neurosubstrat nicht dem Diav überlassen und damit begraben. Wehmütig denkt sie daran zurück, wie sie sich von ihrer Vorgesetzten hat beeindrucken lassen, von ihrem Wissen, ihrer Kompetenz. Nichts davon ist übrig geblieben. Lilima ist ernüchtert. Wissenschaftliche Engstirnigkeit hatte sie hier nicht erwartet. Das Neurosubstrat wird die gesamte Welt ins nächste Zeitalter katapultieren. Dafür wird Lilima sorgen. Alles, was sie braucht, sind echte Finanzmittel. Aus dem anliegenden Labortrakt vernimmt sie einen Laut. Eilig schließt sie Programme, nimmt ihre Schlüsselkarte und geht hinaus. Draußen im Flur wiederholt sich das Geräusch. Lilima geht ihm nach bis zum Labor. Der Gestank von Kot, Verwesung und Erbrochenem lässt sie innehalten. Sie überwindet sich und betätigt den Lichtschalter. Das Knistern der Deckenbeleuchtung schwillt an, wird zum Brennen in den Augen. Einen Moment scheint es silberne Flecken zu regnen. »Ist da jemand?«, ruft sie. Ein Kratzen statt einer Antwort. Eins der manipulierten Tiere muss erwacht sein. Wahrscheinlich die Chimäre, die sie gestern operiert hat. Bereits 3 laborgezüchtete Organe hat sie ja eingepflanzt. Lilima sucht nach der Kreatur. Dafür blickt sie durch die Gitterstäbe des 1 Meter hohen Gefängnisses. Haut hebt und senkt sich in Schüben. Sie scheint dünner geworden zu sein. Die lichtgetauchten Gitterstäbe blenden wie flüssiges Eisen. Trotzdem glaubt Lilima, ein Gesicht zu erkennen. Ein schmerzverzerrtes Gesicht. Es trägt eine Mimik, zart wie eine Eiskruste, die bei der leisesten Berührung zu reißen und vom Gesicht zu splittern droht. »Ich kann dich nicht mitnehmen«, flüstert Lilima. »Nur das Neurobiest brauche ich. Du bist ein Gedanke, den ich noch nicht zu Ende gedacht habe und wohl auch nie zu Ende denken kann. Weißt du, anders als all diese Kreaturen hier verkörpert das Neurobiest eine Idee, auf die niemand von uns gekommen ist. Etwas, das erst durch das Zusammentreffen unterschiedlicher biologischer Kräfte und Material entstehen konnte, ohne unser bewusstes Zutun. So unwahrscheinlich, dass es die nächsten 100 Jahre nicht noch einmal passieren wird, das habe ich am Computer ausgerechnet. Ich werde dich klonen, verspricht sie. Genug Material hat sie beiseite geschafft. Ihr Blick schweift durch das Labor. In diesem Labor ist die Chimäre nur ein menschlicher Gedanke von vielen. Draußen im Wald könnte sie noch etwas anderes sein. Sie könnte ein Danach entwickeln. Jedes Mal, wenn sie die Chimäre für eine weitere Operation öffnete, überkam sie ein seltsamer Gedanke. Sie fragte sich dann, warum ein Herz nicht still und ein Gehirn nicht geschmeidig sein kann. Woher kommen solche Gedanken? Ist das die Art, wie ein menschliches Bewusstsein funktioniert? Stumm betrachtet sie ihr unvollendetes Werk. Das Bewusstsein einer Chimäre könnte atemberaubend schön sein, aber niemand wird das je erfahren. Ein anderer Gedanke steigt in ihr auf. Ein Gedanke, der einmal gedacht, Lilima nie wieder loslassen wird. Was, wenn mein Bewusstsein so kaputt, so vernarbt und verzerrt ist wie die Haut einer Chimäre? Berlin 2100. Als Olivia und Aruke Hand in Hand hinaustreten, spielen die DJs harte Geräuschkulissen, bei denen Menschen aggressiv werden und gleichzeitig abheben. Die angereisten DJs sind alles internationale Mega-Celebs, aber so aufgedreht, dass sie sich zwischen den Sets gegenseitig verprügeln. Obwohl nach der letzten Kalypse eine Menge an Drogen gestorbene Menschen und Tiere zu beklagen waren, hatte niemand ein schlechtes Gewissen, wieder hinzugehen. Die Trommelfelle blubbern. Noch mehr Leuchtraketen schießen in den Himmel und fliegen bezaubernde Konstellationen. Überdimensionierte Lichtorgeln bringen die digitalen Kontaktlinsen zum Vibrieren. Aus Nebelkanonen schießen eiscremefarbene Wolken. Ein magischer Super-GAU. Auf einem Lautsprecherturm entdeckt Aruka ein bekanntes Gesicht der Berliner Nacht. Sohus Mutter. Mirakel. Die kleine Frau ist eingezwängt in ein Holo-Ganzkörper-Outfit. Bildertornados rauschen wie Stromschnellen über die Oberfläche ihrer Kleidung. Gewohnt lässig lässt Mirakel die Hüften kreisen. Ihr Körper ist geübt darin, einzelne Bilder durch gezielte Bewegungen zusammenzurühren. Ein visueller Cocktail. In der Nähe des Lautsprecherturms, auf dem Mirakel live tanzt, entdeckt Aruke die Unerschütterlichen. Soho ist sichtlich stolz auf ihre Mutter, versucht das aber zu verbergen. Keine Frage, Mirakel beherrscht das Tanzen der Bilder, tanzte schon auf vielen Endzeitpartys. In der Berliner Nacht hat sie sich einen Namen gemacht. Als Videobild flackert die kleine Frau jetzt über den 9 Meter hohen Bildschirmturm. Quinoa dreht sich zu Aruke und wirft ihr einen anerkennenden Blick zu. Beinahe stolz drückt Aruke die kühle Hand von Olivia. Schon lange hat Quinoa sich gewünscht, dass Aruke sich die gleichen Freiheiten nimmt wie er. Trotzdem will ich dich nicht verlieren, versucht Aruke ihm mit Blicken zu sagen. Das wirst du nicht, erwidern seine Augen. Überall tanzen Menschen. Manche bewegen sich kaum einen Zentimeter und ähneln mit ihren geraden Rücken den eigentümlichen Ziergiraffen. Andere graben sich unentwegt durch die Menge, als wollten sie irgendwo ankommen. Ständig schweben Gesichter vorbei, aufregend geschminkt wie fluoreszierende Fische. Nur wenige tragen wie Soho und Riva Holomasken, die den gesamten Kopf verschwinden lassen. So wie jedes Mal verspricht es, die beste Party aller Zeiten zu werden. Menschen, Soundexperimente und abgefahrene Kreaturen. Die Spitze einer neuen Weltordnung. Alles ist utopisch, von der Musik bis zu den Pools, in denen halluzinogener Schnaps in Regenbogenfarben sprudelt. Quinoa, Thiago, Riva und Soho schaufeln sich die wildesten Drogen, Molekularcocktails und veganen Snacks rein. Ein Multikopter schwebt herbei. Mit einem vagen Gefühl der Angst schaut Aruke zu dem 9 Meter hohen Turm aus LED-Bildschirmen. Wie ein dicker, schwarzer Käfer schwebt der Multikopter darüber. Eine durchsichtige Taucherglocke wird an Schläuchen herabgeseilt. Tibeth schwebt darin wie ein Geist im Nebel. Während die Taucherglocke langsam in das Aquarium eintaucht, erscheint eine Nahaufnahme von Tibeth im Bildschirmturm. Neben Aruke zieht Olivia scharf den Atem ein. Fuck, ist das die Soundkünstlerin, die ihr Gesicht durch Genoperationen modifiziert und hybridisiert? Ja, das ist Tibeth. Während du Tierzellenornamente wie Tattoos, Kids wie Soho Tiergesichter als digitale Masken tragen, versucht Tibeth, sich durch medizinische Eingriffe möglichst tierähnlich zu machen. Olivia runzelt die Stirn. Sie ähnelt keinem bestimmten Tier. Sie ähnelt einem Tier, das sie selbst erfunden hat. Die Beats versickern. Lebenslaute steigen auf. Das Gedränge von Körpern und Stimmen. Von den Lautsprechertürmen ertönt ein sanftes Quietschen. Oh, sie wärmt ihre Stimme auf, ruft Olivia. Ich habe gehört, sie hat nicht nur das Gesicht, sondern auch die Stimmbänder operieren lassen. Und sie hört nicht auf damit, wirft Soho ein, ohne den Blick von Tibeth zu wenden. Das Ergebnis ist jedes Mal eine Offenbarung, schwärmt Quinoa, während seine Augen an Tibeths Bildschirmgesicht kleben. Olivia drückt Arukes Hand. Wow, sie quetscht Sounds aus der Kehle, die an nichts mehr erinnern. Soho dreht sich zu Olivia. Vielleicht verweisen solche Sounds stattdessen auf das Unbekannte, auf die Zukunft, auf die Zeit nach den Menschen. Alle nicken. Sogar Cem, der bisher nichts gesagt hat, wirft dem Teenager einen zustimmenden Blick zu. Das ist bloß die Aufwärmphase und sie gibt bereits alles. Riva reißt beeindruckt die Holo-Augen auf. Immer wieder wirft Tibeth sich krampfartig gegen die dünne Wand der Taucherglocke. Herausgepresste Töne brechen technisch verstärkt von allen Seiten herein. Aruke lacht. Ich bin bloß froh, durch mehrere Wände von so einer soundgewaltigen Künstlerin getrennt zu sein. In unregelmäßigen Abständen kracht Tibeth gegen die gläserne Wand, als wäre sie blind oder verzweifelt oder beides. Arukes Blicke stürzen jedes Mal zum Sicherheitsriegel, vergewissern sich, dass der Riegel tatsächlich verschlossen ist. Halluzinationen, sagt Riva. Tibeths Stimmskulpturen sind berüchtigt dafür. Olivia nickt. So ein Sound vernebelt den Verstand. Einzelne Töne, die nicht laut sind, ummanteln ihre tanzenden Körper wie eine zweite Haut. Manche sagen, ein Set von Tibeth bleibe für immer als Piepston im Kopf zurück, als Jucken im Gehörgang, als neue Farbe auf der Kontaktlinse. Olivia schaudert bei Kinoas Worten. Aruke spürt das und presst Olivias Hand noch fester. Riva schaut überrascht zu Kinoa. Du warst schon auf ihren Konzerten? Kinoa nickt. Andere wiederum, fügt Thiago hinzu, spüren nach einem Konzert ein ungewohntes Flattern im Lungenflügel, einen neuen Beat im Herzschlag. Crispins Gesicht wird noch bleicher. Auf welchen Frequenzen Tibeths modulierte Stimme sendet, bleibt ein Geheimnis. Die Aufwärmphase ist vorbei. Beats tröpfeln vor sich hin. Kinoa und Thiago wiegen ihre Körper dazu, Arm in Arm. Der Anblick der beiden macht Aruke zugleich glücklich und traurig. Riva beugt sich zu Aruke. Die beiden sind ein Paar? Schlimmer. Sie sind haltlos ineinander verliebt. Was ist? Warum schaust du so? Ein zärtliches Licht flimmert über Rivas Holomaske, lässt Pixel schwirren. Sie sind schön. Zusammen. Schön. Aruke nickt und blinzelt. Olivia nimmt ihre Hand. Alles in Ordnung? Ach, mich blendet nur der Sound. Von hinten drücken Menschen. Alle rücken zusammen, näher zum Bildschirmturm. Kommst du? Olivia dreht sich zu Aruke, hält ihr eine Hand hin. Aruke lächelt. Gleich. Sie wischt sich über das Gesicht. Was ist bloß los mit ihr? Müsste sie nicht glücklich sein? Alle zusammen und zusammen mit Olivia. Woher kommt also diese plötzliche Schwermut? Als ginge etwas zu Ende. Aber ist nicht genau das der Zeitgeist, die Stimmung auf jeder Endzeitparty? Ungewollt muss Aruke über sich selbst lächeln. Sie beobachtet, wie alle Gesichter sich zum Bildschirmturm heben, starr, konzentriert. Es scheint, als hätten die Körper um sie herum kollektiv das Atmen eingestellt. Plötzlich fühlt sich Aruke allein. Wirkt der Zauber bei ihr nicht? Hätte sie etwas von Sohos Glitzerdroge essen, etwas von Kinoas buntem Schnaps trinken sollen? Da bricht Tibeths Gesang über sie herein. Eine Lawine aus Klanggeröll. Eine unbändige Kraft, und sie erfasst die Menge, löst die Starre auf. Alle zugleich fangen an zu zucken, zittern, tanzen. Olivia dreht sich, schiebt sich vor Aruke, formt die Lippen passend zu Tibeths Gesang, biegt den Kopf, die Augen halb geschlossen, von der Musik völlig mitgerissen. Der goldene Staub ist bereits vom Gesicht abgeblättert. Die ungeschminkten Lippen mit ihrer fleischigen Farbe findet Aruke noch anziehender. Plötzlich sehnt sie sich nach Olivias Haut, danach diese dünne Grenze erneut zu überschreiten. Die Erinnerung daran saugt Aruke ein, bis ihr Geist davon überquillt. Sie will Olivia auf der eigenen Zunge, auf der Haut, im eigenen Körper. Alles an Aruke fängt an zu kribbeln. Es regnet Lichtpartikel. Mit den Fingerspitzen kritzelt Olivia leuchtende Muster in die Luft. Aruke legt beide Hände um Olivias Hüfte. Unter explodierenden Lichtzeichnungen tanzen sie atemlos, spontan, losgelöst. Dunkel, aufgeheizte Luftmassen stapeln sich zur Nacht. Übrig geblieben vom Tag häufen sie sich in unsichtbare Höhen. Ohne Drogen erschöpft das stundenlange Tanzen. Aruke spürt den eigenen Schweiß, wie winzige Insekteneier den Rücken hinunterkullern. Sie sehnt sich nach dem Teich, nach der warmen Umarmung des Schlamms. Sie möchte durch die Augen der Fische schauen. In diesem Moment schaut Riva zu ihr, und plötzlich ist da ein Verständnis über Raum und Zeit hinweg. Auch Riva sehnt sich nach etwas anderem als dem hier. Ist es vielleicht sogar Rivas Sehnsucht, die Aruke so stark wahrnimmt? Zum ersten Mal erscheint ihr die Kalypse das zu sein, was sie tatsächlich ist. Ein zeitlich begrenztes Spektakel, ein Abschied von der Welt. Wir Menschen, denkt Aruke, wissen längst, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Aber wir wollen nicht gehen. feiern stattdessen immer wieder unsere letzte Party. Oder sind das Rivas Gedanken? Vielleicht brauchen wir Menschen das Ritual, um den Schrecken über das Ende in Grenzen zu halten. Arukes Blick sucht so hoch wie eine Hoffnung. Die nächste Generation zählt sich nicht mehr zu den Menschen, sondern reiht sich ein in die Gruppe der vom Menschen bedrohten Kreaturen. Kein Wunder, dass Soho und die 12% lieber Tiermasken als Menschengesichter tragen. Bedrohte Tiere stehen ihnen näher als ihre eigenen menschlichen Eltern. Sie sind posthuman, erkennt Aruke. Sie sind das Ende der Menschheit. Ein Ende, das wir Erwachsene noch gar nicht realisiert haben. Symbiom 2090. Es sieht aus wie ein Loch. Wie ein Loch in der Atmosphäre. Prima hat es aus der Tasche geholt und auf den Boden gelegt. Jetzt starrt sie es an. An den abgeblätterten Rändern des Lochs glaubt Prima, viele übereinander geschichtete Realitäten zu erkennen. Ist das Nichts? Tanun fragt das so kalt, so emotionslos. Ein Prickeln wäscht über Primas Körper. Lilima behauptet, dass biosynthetische Moleküle zu allem programmiert werden können. Was, wenn sie noch viel weiter gehen? Was, wenn sie Dinge wieder auflösen? Prima schaut hoch und erst da erkennt sie, dass Tanun sich genauso fürchtet. Was meinst du? Welche Dinge auflösen? Na, Dinge wie diese unsichtbare biologische Programmierung, die unsere Welt zusammenhält. Von ihr hast du doch eben gesprochen. Prima weiß selbst nicht, wovon sie redet oder mit welcher Stimme sie gerade spricht. Einen Moment schauen beide auf das Neurobiest. Eine seltsam offene Stelle im sonst makellosen Lack der Welt. Prima fragt sich, was genau Tanun sieht. Was immer es ist, löst in Tanun den gleichen Terror aus wie in ihr selbst. Hörst du das? Ruft Tanun plötzlich. Eine Horde Affen springt im tiefsten Dunkel des Waldes durch die Blätter. Sie wollen sich das Neurobiest holen, denkt Prima. Es wie eine Frucht mit ihren hungrigen Mäulern bedecken. Es von der Oberfläche löschen. Was, wenn dann auch alles andere verschwindet? Berlin, 2100. Das Loch. Aruke entdeckt es plötzlich. Es frisst sich in Rivas Nacken. Riva scheint davon nichts zu bemerken. Aruke blinzelt. Ist das eine Soundhalluzination? Die Luft knistert, als peitschten Stromschläge die Moleküle auf. Das passiert in Shows, bei denen das Selbst vieler Menschen überlappt. Die vielen Zusammenstöße breiten sich zu allen Seiten aus, fühlen sich wie abertausende winzige Elektroschocks an. Aruke kann sehen, aber nichts mehr hören. Sie schaut sich um. Alle stehen starr wie ein abgestürztes VR-Game. Instinktiv fasst Aruke an ihre eigene Hand. Das hat sie sich in VR angewöhnt, um zu überprüfen, in welcher Realität sie sich befindet. Sie spürt die eigene klebrige Haut. Virtuellen Schweiß gibt es nicht. Das ist der Berliner Sommer. Sie zählt 5 Finger, das ist also kein Traum. Aruke schaut zu Riva. Das Loch im Nacken ist nicht mehr da. Doch es ist da gewesen. Der ausgefranste Rand ließ unzählige Schichten erahnen. Schichten biologischer Programmierung? Wie kommt sie bloß auf so einen Gedanken? Sie schaut zu Tibeth, die zusammengesunken in der Taucherglocke liegt. Wie immer hat sie alles gegeben. Die Show ist vorbei. Symbiom 2090. Gut, dass ich Sie hier antreffe. Dr. Cabral nähert sich in schnellen Schritten. Bin ich aufgeflogen? Lilima hält inne, das Med immer noch verborgen in der Tasche ihres Kittels. Kommen Sie, ich möchte Ihnen was zeigen. Bevor Lilima reagieren kann, packt Dr. Cabral sie am Arm und zerrt sie in eins der Labore. Es scheint wichtig zu sein. Bloß was macht Dr. Cabral mitten in der Nacht im Forschungsgebäude? Noch während Lilima darüber nachdenkt, wird ihr bewusst, dass Dr. Cabral sich das Gleiche fragen könnte. Das Zimmer, in das sie Lilima zieht, liegt im Dunkeln, abgesehen von einer Tischlampe, die verschiedene Glasbehälter anstrahlt. Ohne ein Wort zeigt Dr. Cabral auf den mittleren Glaskasten. Darin befindet sich ein Stein in der Größe eines Samens. Er schimmert gelb-orange und besitzt Dellen, als hätten winzige Finger ihn von Hand geformt. Ein weiterer Nachkomme? Lilima sucht das Gesicht ihrer Vorgesetzten. Das fand ich vor einigen Tagen in Tanuns Zimmer. Und das hier? Dr. Cabral lenkt Lilimas Blick auf einen weiteren Glaskasten. Lilima reibt sich die Augen. Auch darin liegt ein ebenso winziger Stein, ähnlich geformt, aber in einer pinken Farbe, die an den Rändern ins Weiße verläuft. Das hat mir Dr. Ludwig gebracht. Es stammt von Prima. Kam zusammen mit ihrem Periodenblut. Fast hätten sie es weggeworfen. Aber wie ist das möglich? Die Kinder sind räumlich getrennt, voneinander und vom Neurobiest. Es muss wie eine Art Befall sein. Befall? Lilima blinzelt. Es gibt Spuren von Neurotransmittern. Schauen Sie. Moment. Dr. Cabral zieht das eigene Smet aus dem Kittel und wischt mehrmals darüber, kann den betreffenden Datenordner aber nicht öffnen. Sind wir in Gefahr? Könnte es auch uns befallen? Dr. Cabrals Augen schießen umher. Der Gedanke ist ihr offenbar noch nicht in den Sinn gekommen. Sie braucht eine Weile, dann sagt sie, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat mit der Operation zu tun. Vielleicht das Produkt einer Rückkopplungsschleife. Lilima nickt. Jedes biologische System, ja sogar moderne KI-Netzwerke, basieren auf Rückkopplung. Das biologische System der Rückkopplung ist bekanntermaßen ein komplexes, aber auch ein fehleranfälliges System. Genau, ruft Dr. Cabral. Der große Trick beim Bau des Symbionen bestand darin, eine anpassungsfähige Fehlerkorrektur in den Zellen zu implementieren. Die eingebaute Fehlerkorrekturtechnik führte jedoch selbst wieder Fehler ein. Warum sollte es bei biosynthetischen Molekülen auch anders sein als bei quantenmechanischen Maschinen? War das nicht die wichtigste Erkenntnis überhaupt? Ja. Und sie führte zum wunderbarsten Fortschritt überhaupt. Fehler müssen nicht immer korrigiert werden. Eine 100%ige Genauigkeit ist bei synthetischen Biostrukturen nicht erforderlich. Wie bei quantenmechanischen Technologien sind Abweichungen bloß geringfügige Hintergrundgeräusche. Wie Kratzer auf der Augenlinse. Besser, ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ist das Neurobiest eine Abweichung? Der Befall einer Abweichung innerhalb einer Abweichung? Wenn ich das wüsste. Momentan kann ich nicht mal den Datenordner öffnen. Als wäre unser Netz offline. Hatten Sie heute Probleme mit dem I-Zugang? Der scharfe Blick irritiert Lilima. Betroffen schaut sie zu Boden. Ein Gestank von Tod liegt in der Luft. Er kommt aus den anliegenden Räumen. Ganz plötzlich nimmt Lilima ihn wahr. Wie eine Welle, die droht, sie fortzureißen, wenn sie nicht sofort das Zimmer, am besten das Gebäude, verlässt. Ihr Blick springt zur Tür. Dr. Cabrals Schlüsselkarte hängt dort. Wenn Lilima das Überraschungsmoment ausnutzt, könnte sie sich die Schlüsselkarte greifen und ihre Vorgesetzte festsetzen. Lilima staunt über sich selbst. Unauffällig schaut sie sich um. Das Zimmer besitzt weder Fenster noch Computer. Weil es so klein ist und so wenig Technik aufweist, wird es kaum benutzt. Die Wände und die Sicherheitstür sind dick. Lilima muss sich entscheiden. Wie um sich die eigene Tollkühnheit zu beweisen, sagt sie vollkommen ruhig, »Geben Sie mir Ihr Smet. Vielleicht kann ich den Ordner öffnen.« Ohne zu zögern reicht Dr. Cabral ihr das Smet. Lilima nimmt es und schlägt damit gegen den Glaskasten, in dem Primas Befall liegt. Das Glas zerspringt. Ein hässlicher Riss spaltet den Screen des Smet. Das Splittern von Glas klingt ungewöhnlich laut in der Nacht. Dr. Cabral zuckt merklich zusammen. Während Dr. Cabral noch überlegt, was passiert ist und wie sie reagieren soll, nimmt Lilima den kleinen gelben Stein, steckt ihn ein und rennt zur Tür. Berlin, 2100. Halbleere Ampullen hängen an unzähligen Schläuchen. Aus ihnen fließen Nootropika und Neuroleptika direkt in Tibeths Körper. Aruke schaudert. Um eine derartige Show abzuliefern, ist es offenbar nötig, eine besonders hohe Menge an Neuropharmaka einzunehmen. Dass Megacelebs andauernd über die eigenen Grenzen gehen, ist Bestandteil ihrer Anziehungskraft. Überall Bewegung und Gemurmel. Das Publikum erwacht aus seiner Starre. Ein Rauschen formt sich, wird zum Tosen. Die Lautsprechertürme fangen an zu zittern. Das ist die Begeisterung der Menge. Alle zischen in ihre Headsets und jeder Turm bündelt den Applaus und gibt ihn wieder. Aruke zischt ebenfalls. Ein erhabenes Gefühl, Teil dieser wachsenden Soundkulisse zu sein. Als hätte der Applaus Tibeth aufgeweckt, rappelt die Künstlerin sich auf. Vermutlich funktionieren die regenerierenden Substanzen am besten mit Applaus. Tibeth strahlt. Kein bisschen mehr müde. Das Zischen wird zum Sturm. Genauso dramatisch, wie sie hergebracht wurde, wird die Künstlerin abtransportiert. Ihr gläserner Sarg verschwindet in einem Multikopter. Erst als die Flugmaschine nicht mehr zu sehen ist, gehen Menschen auseinander. Manche verschwinden in den Soundhüllen, andere springen in die Pools. Die ersten klettern auf die stummen Lautsprechertürme, um sich einen Platz für den Sonnenaufgang zu reservieren. Viele müde Gesichter, in denen Mimik und Make-up ineinander laufen. Olivia dreht sich zu Aruke, stellt sich auf die Zehenspitzen, gibt ihr einen Abschiedskuss. Bis bald, ruft Aruke, als Olivia sich bereits entfernt. Über die Schulter schaut Day noch einmal zurück und lacht mit den Augen. Aruke dreht sich weg. Sie will Olivia nicht verschwinden sehen. Riva klatscht in die Hände. Tibeth zum ersten Mal live. Das werde ich nie vergessen. Aruke möchte fragen, wie es sich anfühlt, bei einem Auftritt an die eigene Grenze zu gehen. Sie greift nach Rivas Arm, spürt das Knistern auf der eigenen Haut. Lass uns da hochklettern, sagt Arukes Mund. Lass uns reden, sagen ihre Augen. Symbiom 2090. Mit einem Insektenbrummen im Ohr und einem Kolibriherzen in der Brust steht Lilima im Flur und lauscht. Hämmert Dr. Cabral gegen die verschlossene Tür? Schreit sie nach Hilfe? Lilima hört es nicht. Ein scharfer Schmerz. Sie fasst sich ans Kinn. Etwas hat sie dort gestochen. Ein vages Taubheitsgefühl breitet sich vom Kinn über die linke Gesichtshälfte aus. Eilig geht sie den Gang hinunter und öffnet das Labor mit den manipulierten Tieren. Von hier kommt der meiste Gestank. Sie schaltet das Licht an und geht direkt zum größten Käfig. Dort wartet die Chimäre. Ein Körper darauf reduziert, benutzt zu werden. Obwohl solche Körper ein wesentlicher Bestandteil von Lilimas Welt sind, verursacht ihr der Anblick jetzt Übelkeit. Das sind bloß biologische Hüllen, redet sie sich ein. Durch gezielte Eingriffe in alles Mögliche programmiert. Sobald die Körper abgenutzt sind, verrotten sie, ohne Rückstände zu hinterlassen. Das ist praktisch. Warum beruhigt dieser Gedanke nicht mehr? Ist nicht das gesamte Symbiom eine biologische Hülle? Eine programmierte Kulisse? Vielleicht ist es zu Anfang noch darum gegangen, Natur wiederherzustellen. Nur, was ist Natur? Für Lilima ist die natürliche Umwelt eine Matrix, die sie mit Hilfe von synthetischer Biologie genauso zurechtbiegen, neu programmieren oder sogar neu erfinden kann, wie eine Programmiererin eine virtuelle Landschaft. Für die Chimäre hat Lilima Zellen aus anderen Lebewesen entnommen und kultiviert, unzählige Biopsien durchgeführt, am SMET Baupläne für neue Zellen erstellt. In einem speziellen Bioreaktor hielt sie die verschiedenen Zellkulturen am Leben. Dann hat sie geerntet. Einige tierischer, andere pflanzlicher Herkunft. Schließlich ging es um Hybridisierung. Die Haut der Chimäre besteht daher aus unterschiedlichen Materialien, Farben, Ursprüngen. Technisch gesehen ist es keine Hybridisierung, sondern eine friedliche Koexistenz verschiedener Elemente. Eine Art Patchwork. Lilima ahnt, dass das, was sie hier tat, irgendwann auch den Status des menschlichen Körpers innerhalb der Gesellschaft beeinflussen wird. Sind Menschen auf solche Veränderungen vorbereitet? Moralisch? Körperlich? Eine Weile sieht sie zu, wie die Chimäre widerwillig ihre Atemzüge tut. Sinnlos, sich angesichts eines solch zwanghaften Daseins noch schön zu reden, was die Chimäre tatsächlich ist. Eine ins Leben gezwungene Leiche. In einem verschlossenen Käfig, als hätte niemand vor, sie da je wieder herauszuholen. Schmerz ballt sich in Lilimas Brust, bahnt sich über ihr Gesicht einen Weg nach draußen. Sie beugt sich über den Käfig, gibt den Code ein, öffnet die Tür. Aus ihrem Kittel zieht sie den winzigen, schleimigen Stein. Den Befall, den Helen Ludwig von ihrer Tochter sichergestellt hat. Mit einer Hand öffnet Lilima das steinharte Maul der Chimäre, mit der anderen stopft sie den Befall hinein, tief hinein, bis sie einen Widerstand fühlt. Zum letzten Mal sucht sie das zerbrechliche Gesicht und sagt mit beinahe zärtlicher Stimme: Wir Menschen besitzen oft das Werkzeug, aber nicht den Willen. Ich besitze beides. Berlin, 2100. Riva und Aruke klettern in einer Ausbuchtung am Lautsprecherturm. Eine 2 Meter lange Membran, geformt wie eine Muschel. Sie setzen sich hinein. Cem bleibt dicht hinter ihnen, sucht sich eine Stelle, von der er Riva im Blick behält, die beiden aber ungestört reden können. Riva und Aruke schauen einen Moment hinaus, beobachten, wie das Morgenrot am Himmel hochfließt und als rosa-goldenes Licht wieder heruntertropft. Ihre digitalen Kontaktlinsen präsentieren einen hochgerechneten Sonnenaufgang. Einen Moment verlieren sie sich darin. Das kommt virtueller Realität ziemlich nahe, murmelt Riva. Ein größeres Kompliment könnte ein Mensch der natürlichen Welt nicht machen. Rivas batteriebetriebenes Kleid knistert im ersten Licht. Ihre Lippen zittern. Nervös spielt sie an ihrem Armband. Dabei sieht sie ihr Gegenüber mit einem Ausdruck an, den Aruke glaubt wiederzuerkennen. Ein Ausdruck, von dem Aruke überzeugt ist, dass sie ihn ebenfalls hat, wenn sie normalen Menschen zusieht, wie sie ihr glückliches Dasein leben. Als ich in den eigens für mich gebauten Wolkenkratzer zog, fiel mir als erstes die veränderte Aussicht auf. Aus dieser riesigen Höhe konnte ich die Menschen und den Verkehr auf den Straßen nicht mehr erkennen, weil die Straßen zu einem unantastbaren, dunklen Morast verschmolzen, aus dem alle Geräusche ausradiert waren. Jedes Mal, wenn ich mich den bodentiefen Fenstern nähere, überkommt mich ein Gefühl, als würde ich ins Leere treten. Ich stehe dann vor dem Fenster und schaue Löcher in den Himmel, unsicher, wie lange ich schon dort stehe. Ach, ich wünschte, jemand brächte mir eine Pille. Etwas, um mich daran zu hindern, aus mir herauszuströmen, im Widerspruch zu dieser Welt. In Rivas Gegenwart spürt Aruke ein Brummen im Körper. Als wäre ihr Körper eine Maschine, die endlich an Elektrizität angeschlossen ist. Riva schaut Aruke an. Dir zu erzählen, was kaum jemand über mich weiß, verändert mich. Mein Leben war zerbrochen. Jetzt spüre ich, wie es versucht, zusammenzuwachsen. Aruke will es nicht zugeben, aber sie spürt etwas Ähnliches. Laut sagt sie: Damit ich den Teil, den ihr mir damals genommen habt, nicht noch mehr vermisse, habe ich an mir gearbeitet, mich verändert. Aber so vermisst ein Mensch, indem er sich dafür verändert und vorgibt, es nicht zu tun. Sie bricht ab, fühlt sich wie gebannt, aufgespießt, unübersetzt. Nein, das verwechselst du. Dr. Cabral hat mir etwas entnommen und dir gegeben. Eine Art neurologische Transplantation. Damals war so eine Transplantation experimentell und niemand wusste, was das Neurobiest bewirken kann. Heute benutzen Menschen wie Tibeth das Neurosubstrat. Es ist sicher. Argwöhnisch schaut Aruke ihr gegenüber an. Fühlst du dich sicher? Riva lässt den Blick schweifen. Alles um sie herum, Gebäude, Insekten, Sonnenaufgang ist digital enhanced, genetisch oder anderweitig manipuliert. Was bedeutet schon sicher zu sein? Vielleicht war unser junges Bewusstsein bloß eine Hülle, um etwas Größeres wachsen zu lassen. Vielleicht ist ein Teenager selbst eine brüchige Schale, die nie dafür gedacht war, Bestand zu haben, sondern irgendwann zu platzen. Beide schauen erneut in den Himmel. Der schwillt mehr und mehr zum Hämatom. Mit den Augen scannen sie das dramatische Farbspiel, das erst durch ihre digitalen Kontaktlinsen entsteht. Riva seufzt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir Menschen endgültig verschwinden. Wie Touris haben wir uns aufgeführt, die Zerstörung ignoriert, als könnten wir woanders nach Hause gehen. Menschen in wohlhabenden Gesellschaften haben das getan, gibt Aruke verärgert zurück. Und solche Menschen besaßen lange Zeit auch das bessere Zuhause. Aber du hast recht. Touris, die unser Dach aufsuchen, sind meist blind für unsere Tiere, für die Pflanzen. Taub für die Geschichten, die andauernd um sie herum passieren. Du und ich, wir können durch die Augen der Tiere sehen, die Geschichten hören, spüren, wie sich alles andauernd verändert. Was macht das mit uns? Wir teilen etwas miteinander. Wir sollten uns näher sein als jeder andere Mensch. Einen Moment fühlt sich Aruke von diesem Gedanken wie gelähmt. Uns beiden wurde etwas genommen, ein Teil unserer Kindheit, weshalb wir Schwierigkeiten haben, erwachsen zu werden. Das zu erkennen, erfüllt Aruke mit Schwere. Der spitze, kalte Gedanke, dass ihr Leben kaputt ist, schneidet sich tief in sie hinein. Rivas Kopf schnellt herum. Schuld, sagt sie mit seltsam düsterer Stimme, besitzt eine Kriegslogik. Sie verlangt von uns immer etwas Schlimmeres, um etwas Besseres zu werden. Die aufziehenden Smogwolken scheinen näher zu rücken und Aruke nimmt etwas wahr. Etwas, das wirklich da ist. Absolut real. Ein Gedanke wie verdichtete Luft. Der Gedanke besitzt genau Rivas Größe. Sie wird versuchen, sich umzubringen, erkennt Aruke. Deshalb sind wir hier. Der Gedanke sitzt direkt vor ihr. Der äußere Rand seiner Verdichtung weht ein wenig im Wind wie der Saum eines Tuches. Niemand sagt es, aber die Wellen des Winds und die herunterdrückenden Smogwolken und der Gedanke geben Aruke zu verstehen, Riva will sterben. Symbiom 2090. Das Heulen der herbeistürmenden Tiere erreicht seinen Höhepunkt. Primas Beine wiegen schwer, kleben am Boden. Im trockenen Mund glaubt sie, das eigene Blut zu schmecken. Tiere trampeln an ihr vorbei in Richtung Forschungscamp. Prima fantasiert, umringt von ihren Gedanken zu sein. Wie Schatten verdunkeln sie Primas Gehirn. Das ist so intensiv, es wirft sie zu Boden. Nur ihre Arme scheinen noch zu funktionieren. Sie zieht ihren vor Angst gehärteten Körper ins Dickicht. Darin blitzen gelb die scharf blickenden Augen der Affen. Prima riecht ihr erdiges Fell, spürt die Wärme des fremden Atems. Trotz der zähen Dunkelheit glaubt Prima, wie die Tiere sehen zu können. Ihr von Panik vergifteter Körper sucht sich einen Weg durchs Unterholz. Alle Gedanken werden grau. Sie fühlt sich wie eingesperrt in einem Käfig. Nein, sie ist eingesperrt in einem Käfig, aber jemand lässt sie heraus. Ich bin frei, denkt Prima, ich darf gehen, wohin ich möchte. Nichts versperrt mir den Weg. Aber das ist nicht mein Gedanke, erkennt sie, denn der Gedanke fällt in ihr Gehirn wie ein Schatten, kalt und auslöschend. Prima hat das Gefühl, sie muss immer weitergehen, durch fremde Gedanken taumeln, wie durch warm gestauchte Luft, die kaum zum Atmen taugt. Gedanken, dunkel wie Wolken, graben sich tief in Prima hinein. Sie fürchtet sich vor dem, was sie freilegen, sollten sie sich wieder zurückziehen. Ein Bewusstsein wie eine Attrappe? Nur eins weiß sie sicher. Die Erinnerung an die auslöschenden Schatten wird sie nie mehr loswerden. Die Erinnerung wird auf Prima herabstrahlen, blank und kalt wie eine Klinge. Berlin 2100. Aruke packt Riva am Handgelenk. Nein, du darfst nicht springen. Riva hört den Gedanken nicht und Aruke wagt es nicht, ihn laut auszusprechen, aus Angst, was dann passiert. Stattdessen sagt sie, die Eier, was, wenn es Parasiten sind? Wäre das so schlimm? Ist die menschliche Zelle nicht bereits das Produkt einer parasitären Invasion? Genau, selbst heute befindet sich in unseren Körpern noch fremdes genetisches Material, das sich von unserem eigenen unterscheidet. Wie um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, umschlingt sie Rivas Handgelenk etwas fester. Ein Knistern strahlt vom Handgelenk bis hinter Arukes Stirn. Ich erzähle dir das, damit du weißt, was Menschen wie du und Tibeth riskieren. Gib es zu, für deine Shows infizierst du Tiere. Riva reckt das Kinn. Nicht nur das. Aruke starrt ihr gegenüber an. Wie meinst du das? Ist dir das immer noch nicht klar? Wie glaubst du, nutzen Menschen wie Tibeth das Neurosubstrat? Meinst du unsere VR-Implantate? Ist es nicht wunderbar, wie Update oder Erweiterung für VR-Implantate nach neuer Tech und nicht nach genetischer Umformung klingt? Aber der Befall, die Eier, das betrifft nur uns. Arukes Stimme zittert. Ja, natürlich. Das produzieren nur unsere Körper. Und das Update ist bloß ein biologisches Enhancement. Keine ewige Chemikalie, die sich im Körper anreichert. So ein biologischer Effekt verpufft mit der Zeit. Alles vollkommen rechtssicher. Riva sieht, dass Aruke ihr das nicht abnimmt. Hey, du weißt, Auch ich habe alles verloren. Alles. Aruke erinnert die Namensplaketten, die in der Eingangshalle vom Isunbi hängen. Das gesamte Frauenteam gilt bis heute als verschollen. Der Auftraggeber, das Deutsche Institut für Auswärtige Forschung, wurde aufgelöst. Nur das Symbiom hat überlebt. Die Nacht vor 10 Jahren. In Aruke ist sie wie ein fließendes Gewässer abgespeichert. Alles darin passierte so schnell, nichts davon konnte sie festhalten. Ich erinnere Schreie und dass ich gerannt bin, so lange, bis es hell wurde, sagt Aruke und schaut Riva hilfesuchend an. Die Schreie kamen aus dem Camp? Riva nickt. Du bist dorthin zurück? Riva hebt den Kopf, Tränen laufen über ihr Gesicht. Schuld bleibt hängen wie der Gestank von Tod. Ein Jaulen folgt den Worten. Es klingt wie der Laut aller Tiere. Unmenschlich, hell, als würde Riva etwas hervorwürgen. Ein Sound, der faucht wie Messer auf Metall. Er ist zum Markenzeichen von Riva Lux geworden. Daraus erhebt sich etwas Neues und er stirbt wie ein Song zum Leben. Die Holomaske kann nicht länger verbergen, wer sie wirklich ist. Köpfe schnellen herum, Drohnen surren herbei, filmen, lauschen, senden, verkünden. Körper setzen sich in Bewegung, verdichten sich zur Masse. Die ersten klettern den Turm herauf, andere hangeln herüber. Sie brennen. Unnachgiebig wie Feuer suchen sie sich ihren Weg. Sobald Aruke das Jaulen vernimmt, kann sie nicht mehr unterscheiden, ob das ihre oder Rivas Panik ist. Sie umklammert Rivas Hand so stark, dass es weh tut. Was sollen wir tun? Hilflos schaut sie sich um. Cem sitzt nicht weit entfernt, aber was kann ein einzelner Mensch gegen eine Flut ausrichten? Riva scheint erneut mit dem Gedanken zu spielen, zu springen. Aruke kann die Entschlossenheit sehen, noch bevor Riva sich der eigenen Entschlossenheit bewusst ist. Cem wird nicht rechtzeitig hier sein, um Riva aufzuhalten. Er rechnet nicht einmal damit. Der Bodyguard hat nur Augen für die von Gier zerfressenen Gesichter. Er will sich ihnen entgegenstellen. Damit ist er verloren. Aruke umklammert Rivas Hand noch fester. Lässt nicht los. Die Eier, sagt sie atemlos. Riva schaut einen Moment in den Abgrund. Dann gibt sie sich einen Ruck. Was bereits tot ist, kann sich nicht umbringen. Sie dreht sich zu Aruke, öffnet das Armband an ihrer Hand. 2 Eier befinden sich darin, pink und gelb. Aruke nimmt sie und fragt, möchtest du, dass ich uns rauskämpfe? Riva lächelt. Du besitzt Muskeln. Du könntest es versuchen. Aruke schluckt die Eier nicht gleich und Riva beugt sich erneut über die Kante. Wann immer ich etwas länger betrachte, wimmelt es von weißen Würmern. Nicht. Mit der freien Hand greift Aruke nach Rivas Schulter. Die ersten Fans erreichen die Ausbuchtung. Cem versucht sie aufzuhalten. Doch es kommen immer mehr. Ein Gletscher aus Menschen, der rutscht und kracht. Riva Lux, Riva Lux, singen sie. Es klingt wie eine Hymne, wie ein Gebet, wie ein Schlachtruf. Aruke dreht Riva zu sich, hält sie fest umschlungen und presst die Faust, in der 2 Eier pulsieren, gegen die eigenen Lippen. Ein Blick baut sich zwischen ihnen auf, wie eine direkte Leitung ins Hirn. Aruke öffnet den Mund, öffnet die Faust, trinkt weiche Wärme, schluckt den doppelten Puls. Und ihr nächster Gedanke wird grau. Symbiom 2090. Schreie durchstoßen die Nacht wie eine Nadel das Trommelfell. Sie kommen aus dem Forschungscamp. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich will, denkt Prima. Sie ruft nach ihrer Freundin. Vergebens. Tanun folgt der Linie auf dem Smet, rennt in Richtung Freiheit, bleibt ahnungslos. Prima will zurück, um zu retten, was noch zu retten ist. Aber da ist nichts mehr. Auf der Lichtung, auf der einst das Camp stand, verläuft jetzt eine Schneise der Ausmerzung. Sie sieht Hütten ohne Dächer, herausgerissene Pflanzen, erschossene Tiere. Menschen haben sich gewehrt. Aber wo sind sie hin, die Menschen? In der Hütte, in der Prima zusammen mit ihrer Mutter gelebt hat, ist niemand mehr. Also macht sie sich auf den Weg zum Forschungszentrum. Sie hört Geschrei. Auf der anderen Seite des Camps werden Dinge in die Luft geschleudert. Obwohl sie zu weit weg ist, glaubt sie, die Dinge deutlich zu sehen. Töpfe, Blätter, Früchte, ein Feuerwerk der Trümmer. Prima kann den Blick nicht abwenden. Etwas stürmt aus dem Camp und in Richtung Wald, zerschmettert dabei alles auf seinem Weg. Prima spürt den Genuss der Zerstörung, als wäre es ihr eigener. Unter ihren Füßen bebt die Erde. Hütten stürzen zu allen Seiten um. Vor Staunen hält Prima den Atem an, schließt die Augen. Hinter geschlossenen Lidern scheinen sich die unscharfen Konturen der Welt zu verfestigen. Alles erlangt seine ursprüngliche Form zurück. Voller Verwunderung, dass dieser Körper ihr wieder ganz allein gehört, berührt sie die noch vibrierende Haut. Dann öffnet sie die Augen. Beim Anblick des zerstörten Camps wird ihr so kalt, dass sie die Lichtung fluchtartig verlassen möchte, in den Wald rennen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Stattdessen geht sie weiter zum Forschungszentrum. Dessen Türen stehen offen. Aus dem Steinbau dringt kein einziger Laut. Nicht einmal das Rascheln des Winds. Sie bringt es nicht über sich, das Dunkel zu betreten. Schwindel steigt auf, sie muss sich übergeben. Ich bin allein, erkennt sie. Ich bin die Einzige, die bleibt. Ein Gewicht drückt sie nach unten. Sie klappt zusammen, fällt seitlich und bleibt liegen. Sie will sterben und schließt dafür die Augen. Allmählich verdichtet sich das Schwarz, kühlt ihre Augen, verlangsamt ihre Gedanken. Prima? Bist du das? Als sie hochsieht, weiß ihr Gesicht nicht mehr, wie es auszusehen hat. Deshalb fühlt sie sich ertappt und versucht hastig, die einzelnen Gesichtszüge in ihre ursprüngliche Ordnung zu bringen, ohne sich jedoch genau erinnern zu können, wodurch das Ergebnis irgendwie daneben ist. Die Stimme in ihrem Kopf fragt, warum sie überhaupt so viel Wert auf ein Gesicht legt. Die Stimme da draußen ruft: Ich habe dich gar nicht erkannt. Bist du verletzt? Berlin, 2100. Aruke öffnet die Augen. Nein, ich glaube, es geht mir gut. Sie schaut in das Gesicht von Crispin. Das sieht besorgt aus. Wo ist Riva? Erinnerst du dich nicht mehr? Du hast Riva in einem spektakulären Stunt freigekämpft. Dann ist die Mega-Celeb mitsamt Bodyguard abgezischt. Zurück ins warme Nest ihres Wolkenkratzers. Aruke blinzelt, richtet sich vorsichtig auf. Sie befindet sich im HQ. Eine Armlänge entfernt sitzt Crispin und sieht mitgenommen aus. Scheiße, ich erinnere mich an nichts. Zu viel Schnaps und Puder, sagt eine Stimme, die wie Quinoa klingt. Aruke dreht den Kopf. Die abrupte Bewegung löst Schwindel aus. Kurz schließt sie die Augen. Als sie wieder öffnet, findet sie Quinoa am offenen Fenster. Er lächelt besonders liebevoll, was in Aruke Angst auslöst. Sehe ich so schlimm aus? Während sie das sagt, registriert sie einen scharfen Schmerz in ihrer Brust. Der Schmerz hängt irgendwie mit ihrer Atmung zusammen. Instinktiv passt sie sich daran an, atmet flacher. Habe ich eine gebrochene Rippe? Mehrere, antwortet Quinoa, als hätte er nur darauf gewartet, dass sie ihm diese Frage stellt. Crispin drückt Arukes Oberkörper sanft, aber bestimmt zurück ins Sofa. Du musst dich ausruhen, oder wir schicken dich nach unten. Die Drohung wirkt. Aruke legt sich hin. Sie möchte weder nach unten noch in ein Gesundheitszentrum, in dem die Infrarotschranken schrillen, weil sie ihre Haut nicht als menschlich erkennen. Sie nimmt an, dass Quinoa den Verband an ihren Armen angelegt und die Schmerzmedikamente besorgt hat. Mit einem Mal fühlt sie sich unendlich müde. Da erscheint ein graues Gesicht am offenen Fenster. Es ist Mirakel. Aruke wundert sich, denn die Sonne steht hoch am Himmel. Um diese Tageszeit schläft so Hosmutter normalerweise. Ich brauche die Hilfe der Unerschütterlichen. Quinoa öffnet die Tür und winkt zu Hosmutter herein. Die verkündet atemlos, sie ist weg. Symbiom 2090. All das. Prima schließt die Augen. All diese Trümmer. Sie ist sich nicht sicher, was sie mit Trümmern meint. Das zerstörte Forschungscamp? Das haben sie längst zurückgelassen. Sich selbst? Vielleicht meint sie auch nur das Leben. Werden sie Tanun einholen? Wahrscheinlich nicht. Prima hofft, dass ihre Freundin weit weg ist. In Sicherheit. dass sie nie erfährt, was passiert ist. Sie machen eine Pause. Prima entdeckt ihre blutigen Füße und wundert sich, dass es nur die Füße und nicht auch die Hände sind. Sie sind alle tot, nicht wahr? Das Gesicht ihres Gegenübers bleibt mitleidslos und schön wie die Sonne. Prima starrt hinein, bis sie nichts mehr sieht. Ein furchtbarer Druck droht Primas Herz zu zerquetschen. Sie stöhnt auf, krümmt sich, greift an die Brust, möchte etwas herausreißen. Schuld schlängelt sich wie ein Parasit durch ihren Körper, immer tiefer in die Eingeweide. Sie weiß, es wird sie zerstören. Ein Gedanke, der Erleichterung bringt, denn sie hält es kaum noch aus in diesem Leben. Schuldgefühle umschließen sie wie eine Mauer. Da ist kein Spalt. Nichts kann mehr eindringen und nichts kann mehr hinaus. Berlin 2100. Die 12%er, ruft Aruke. Das sollte eine Frage sein, klingt aber wie eine Feststellung. Mirakel schüttelt den Kopf. Euer Freund hat sie mitgenommen. Heute Morgen auf einem Roller. Aruke und Crispin reißen die Augen auf. Unser Freund? Wen meinst du damit? Ich glaube, sie meint Cem, brummt Kenoa. Ich habe ihn gesehen, als ich von Thiago zurückgekehrt bin. Der Bodyguard war allein mit einem Roller unterwegs, steuerte unser Dach an. Crispin springt auf. Ich werde Sohos Headset orten. Dann wissen wir, wo sie ist. Mirakel atmet erleichtert aus. Das ist bestimmt ein Missverständnis und wird sich aufklären, sagt sie, aber es klingt nicht so, als ob sie daran glaubt. Alle schauen zu, wie Crispin Kabel miteinander verbindet und dann auf einen der vielen Bildschirme starrt. Wie willst du das Headset orten? Hast du etwa Spionagesoftware auf unseren Headsets installiert? Fragt Aruke irritiert. Sie würde Crispin so etwas zutrauen. Werden die Entführer nicht als erstes das Headset entfernen? Wirft Kenoa ein. Arukes Blick springt zu Kenoa. Entführer? Erst da merkt sie, dass sie nicht an eine Entführung glaubt. Vielleicht ist es bloß eine Provokation. Soho trägt die neueste Tech, Bioimplantate, erklärt Mirakel, sichtlich froh darüber. Auch wenn das nichts nutzt, sobald die eigene Tochter alle Anrufe ignoriert. Zumindest lässt sich das Signal nicht so leicht stumm schalten. Aruke erinnert, worüber sie mit Riva bei Sonnenaufgang gesprochen hat. War das erst vor wenigen Stunden? Das Gespür für Zeit scheint ihr abhanden gekommen zu sein. Vielleicht können wir Cem kontaktieren, schlägt sie vor. Sie glaubt immer noch an ein Missverständnis. Mit heller Stimme kreischt Crispin, ich habe sie. Wo ist sie, will Mirakel wissen. Crispin dreht sich zu Aruke, hebt den Visor und fixiert sie mit zwei rotglühenden Augen. Das Signal kommt aus dem Riva Lux Tower.